Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea with Turtlenecks. Mir gegenüber sitzt Enrico Riedmüller. Magst du dir vielleicht kurz einmal vorstellen, Rico?
Ja, sicher. Hallo, Freunde. Hier bin ich auch wieder.
Ist das dein Vorstellen?
Ja, ich bin Freunde und Freundinnen und wie ihr euch alle sonst noch so bezeichnet. Ich bin auch da und mir gegenüber sitzt Tobias Resch, genannt der österreichische Blitz, weil er so schnell ist wie kein anderer in diesem Land. Tobi, warum hat es nicht geklappt mit deiner Läuferkarriere?
Du, ich habe mal so eine Blase gekriegt auf der Ferse und seither...
Ja, schonst du dich.
Schon ich mich, ja. Wir haben heute Dragon Pearls,
ja,
schon den zweiten Aufguss.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Tobi, was bietest du mir heute an in deinem Heim?
Eben, Dragon Pearls.
Mhm. Und woraus sind die gemacht?
Aus Teeblättern. Und dann hat man es, glaube ich, in Jasminblättern so zusammen in ein Bett gelegt und die haben dann gekuschelt.
Oh.
Und dann hat man so kleine Kügelchen geformt.
So geht das einfach.
Ich glaube nicht.
So, aber es klingt, so sind wir also alle entstanden. Naja, aber super Tee, sehr lecker.
Ja, finde ich auch. Rico, ich habe heute ein Spiel vorbereitet.
Oh Gott, let's go.
Schau mal da nach rechts. In dem Regal ist so eine rote Box. So dunkelrote Box. Geh mal da hin und hol da diese Box, wo drauf steht. Oder lest du vor, was da drauf steht?
Okay, ich gehe jetzt mit einem Verlängerungskabel in der Hand durch das Anwesen von Tobias Resch.
Links.
Links.
Ja, runter. Warm, warm, wärmer, wärmer.
Au. Oh, das, was ihr da knacken gehört habt, das war mein Knie.
Okay.
Das Theaterquiz?
Ja, das Theaterquiz. Mir war es ganz wichtig, dass du das entdeckst, weil es ist nur original verschweißt.
Oh Gott.
Ich habe das vor Jahren einmal zu Weihnachten gekriegt und ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen zu Hause und habe so mein ehemaliges Zimmer oder meine Ecke da ausgeräumt. Und da sind ein paar Fotos für gekommen und ein paar Sachen, die ich da aufbewahrt habe. Unter anderem dieses Theaterquiz. Und das ist noch original verschweißt. Lies einmal vor, was da hinten oben steht, bitte.
Also ich fange, wenn es okay ist, auf der Vorderseite an. Das Theaterquiz, 66 Fragen rund um Schauspiel und Bühne. Auf der Rückseite, woraus besteht Theaternebel? Was steht auf der Rückseite des Grabsteins Harald Junkes? Wie hieß die Ehefrau Shakespeares? Heiteres Zitateraten und dramatische Wissenssuche. 66 unterhaltsame und informative Fragekarten rund um Schauspiel und Bühne laden zum Knobeln, Staunen und Schmunzeln ein.
Das hat mir irgendeine verwandte Person einmal geschenkt.
Aha.
Und jetzt ist der Zeitpunkt.
Jetzt ist der Zeitpunkt?
Zwischen uns zwar wird es jetzt geöffnet.
Oh Gott.
Und wir spüren das jetzt.
Wirklich?
Ja.
Mhm.
Und ich wollte eben, ganz wichtig ist, dass das nur original verbockt ist. Also ich habe keine Zeit gehabt, das schon mal durchzuspielen oder so. Mir sind die ganzen Fragen völlig unbekannt.
Okay, Wahnsinn. Dann werde ich das jetzt öffnen.
Öffne das bitte.
Tobi, beschreib so lange, was ich tue.
Der Rico hat jetzt das Mikrofon abgelegt und glätselt jetzt mit seinen Fingernägeln das Plastik. Ah, jetzt beißt er rein, weil es ist ganz stark verschweißt. Jetzt hat er sich ein bisschen weh da. Er lässt sie nicht unterkriegen.
Kannst du es einmal wie so ein Sportmoderator machen?
Ja, mit seinen Schneidezähnen versucht er jetzt, die Folie zu öffnen, aber es gelingt ihm noch nicht. Ein kleines Loch ist drinnen und jetzt haben wir es. Enrico Riedmüller mit der Startnummer 01. Jetzt.
Mit der 01?
Ja. Es ist chronologisch und die Konkurrenz ist nicht sehr groß bei diesem Spiel. So, gratuliere Rico, du hast es geöffnet.
Danke.
Ich würde sagen, dadurch, dass es 66 Fragen sind,
ja,
würde ich gern, schau mal eine.
Okay, okay.
Weil ich weiß gar nicht, wie das aufgebaut ist. Wahrscheinlich und ist Vorderseite ist die Frage und auf der Rückseite ist die Antwort, vermute ich.
Und das Ding ist auch, darf ich schon erahnen, was das Thema für heute ist?
Das Thema ist dieses Theaterquiz.
Nice. Okay, Leute. Dann machen wir das jetzt mal. Also, aha.
Lese mal vor, was auf dieser einen Karte oben steht, bitte.
Also, welche Aufführung führte nachweislich zu einer politischen Revolution? A. Die Uraufführung Schillers, Die Räuber am Nationaltheater Mannheim, 1782. Aubert's La Muette de Portici, an der Oper im Theater La Monnaie in Belgien, 1830. C, die Uraufführung Nestroys Freiheit in Krewinkel am Karl-Theater in Wien, 1848.
Okay, ich würde sagen, das Letztere, Krewinkel.
Nee, es war Antwort B. Die Premiere von La Muette de Portici, oder wie das heißt, löste sofort heftige Unruhen aus. Das Publikum verkündete Vive la Liberté. Es kam zur belgischen Revolution und schließlich zur Unabhängigkeit des Landes.
Okay, das ist irgendwie eine langweilige Frage gewesen.
Naja, das ist immer noch Theaterquiz. Du hast das stand schon vorne drauf, was das jetzt wird.
Ja, das war der Grund, warum ich es nie ausbockt habe. Und das Einzige, wie ich mit diesem langweiligen Thema nähern kann, ist mit einem extrem unlangweiligen Partner.
Tobi, da stark gerettet. Man merkt auf jeden Fall, dass du ein Charmeur bist und ein Mann, der die Herzen aller Geschlechter bezirzen kann.
Danke. Rico, das war schon deine erste Frage. Es sind 66 Fragen.
Ja.
Das heißt, jeder kriegt 33 Karten. Kannst du mir 33 Karten geben?
Also jetzt 32, weil du ja schon eine...
Na, du hast schon eine verbraucht.
Ach so, ja, okay, ja. So kann man es auch sagen.
Bitte, er nimmt sie jetzt raus.
Die Karten?
Aber nicht auf die Lösungen schauen, gell, Rico? Die Frage wird sein, was gibt's zu gewinnen? Okay, geil.
Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, da.
Bestimmt nicht. Sehr gut. Ich habe jetzt 33 Karten vom Theaterquiz vor mir liegen.
Nice.
Und du hast 32 Karten vom Theaterquiz vor dir liegen.
Genau, eine habe ich zur Seite gelegt, beziehungsweise packe ich jetzt wieder zurück in die Box.
Bist bereit für die nächste Frage?
Ich bin bereit, ja.
Ab Ovo oder eine Geschichtsstunde für Anfänger. Welcher griechische Gott galt als Schutzpatron des antiken Theatron? Apollon, Dionysos, Kassandra.
Dionysos.
Also Antwort B.
Ja, ja.
Richtig, Antwort B. Die nach ihm benannte, willst du es wissen?
Ja, komm.
Die nach ihm benannten
das ist eine der Qualitäten, die ich bei Tobi einfach so schätze. Willst du es wissen? Fängt an, es für sich zu lesen. Ja, das ist ja.
Nein, ich habe mich nur gefragt, wie man das ausspricht. Die nach ihm benannten Dionysien.
Ja.
Glaubst du, es ist richtig ausgesprochen?
Ja, ich denke schon, ja.
Waren ursprünglich Festspiele, in deren Rahmen der Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase und der Verwandlung geehrt werden sollte. Aus dem religiösen Kult und dem damit zusammenhängenden Theaterwettstreit entwickelten sich bereits um 450 vor Christus.
For Chris, ja.
For Chris stands for Chris. Tragödien und Komödien, die auch heute noch gespielt werden.
Ja.
Gut. Rico, feierlich überreiche ich dir hiermit diese Karte, aber leg's extra wohin, weil am Ende müssen wir erzählen, wer gewonnen hat. Jetzt bist du dran mit der nächsten Frage.
Okay, let's go. Welches Stück hieß vor seiner Umbearbeitung und Erweiterung durch den Autor Die Büchse der Pandora?
Oh Gott, was sind das für Fragen, hä?
Na, warte mal. A. Wojciech von Georg Büchner. B. Lulu oder Lulu von Frank Wiedekind. Oder C, die Ratten von Gerhard Hauptmann.
Was war nun mal die Frage?
Also, welches Stück hieß vor seiner Umbearbeitung und Erweiterung durch den Autor?
Ja.
Also, durch wen auch sonst? Also, ja. Völlig schwachsinnig, das dazu zu schreiben. Egal. Also, welches Stück hieß vorher die Büchse der Pandora? Wojciech, Lulu oder die Ratten?
Wojciech glaube ich nicht, weil da geht es um keine Büchse. Lulu, worum geht's da?
Bei Lulu geht es um eine junge Frau, die, ich sage mal, extrem sexualisiert wird und den Männern eben sehr krass den Kopf verdreht und da so ein bisschen in so eine, ja, wie soll ich sagen, es geht so ein bisschen darum, dass sie, oh, das ist so ein weirder Plot, sie wird so, wie sag ich mal, ausgenutzt, weil sie irgendwie verheiratet werden soll mit einem, aber gleichzeitig hält sie eigentlich immer nur als Liebschaft her und die Männer benutzen sie eigentlich die ganze Zeit nur.
Okay, so. Ich glaube, ich habe einen Tipp. Ich glaube, ich gehe auf Antwort B, Lulu.
Lulu, soll ich umdrehen?
Ja, bitte.
Final Antwort?
Final.
Sehr gut, das kann ich jetzt schon sagen, ist richtig. Genau.
Hast du das gewusst?
Ja, das habe ich gewusst. Aha. Ich habe Lulu schon mal als Monolog mit ein, zwei Leuten gearbeitet.
Und da ist es rausgekommen, dass das der eigentliche Titel war.
Ja.
Aha.
Genau. Erdgeist und seine Fortsetzung, Die Büchse der Pandora, waren Grundlage für das spätere Werk Lulu. Die Zensur.
Ich finde diesen Titel so kacke irgendwie.
Das ist halt der Name, ne?
Also ich denke jedes Mal an was, wo ich nicht dran denken will. Ja, wurscht. Egal.
Also irgendwie war dann ein Theaterskandal, eine Zensur, Theaterskandal nach den Aufführungen in Nürnberg. sowie eine Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft gegen Wedekind und seinen Verleger Bruno Cassira.
Der heißt Cassira.
Vielleicht lese ich es falsch.
Und sein Name war Programm.
Veranlassten ersteren zu der Umbearbeitung.
Und was hat er dann nur den Titel geändert? Von Büchse der Pandora auf Lulu?
Ich hab's nicht mehr
ich
so.
Ich finde, das ist nicht. Warte, die Karten gehört jetzt mir.
Entschuldigung.
Danke sehr.
Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil das Ding war auch ein bisschen, als wir diesen Monolog da gearbeitet haben, der ist auch nicht. Kannst du dich nicht mehr erinnern, die Name-Dropping, Marisi Riegner?
Ja.
Die hat doch damals aus Lulu einen Monolog gemacht bei der
bei ihrem Abschluss.
Ja, wo sie doch diesen.
Das ist eine Schauspielkollegin von uns.
Genau.
Gewesen, die mit uns studiert hat.
Nestreu-Gewinnerin übrigens, ja. Und die hat das doch, meine ich, im Abschluss.
Da ist sie am Boden gesessen und hat sie die Füße gewaschen, oder?
Das weiß ich nicht mehr. Das war in so einem Tütü, glaube ich.
Ah ja.
Ja.
Na gut, nächste Frage. Wer waren bisherige Träger des sogenannten Ifland-Ringes?
Ja, okay.
Ein Fingerring mit dem Abbild des Schauspielers, Theaterdirektors und Dramatikers August Wilhelm Ifland.
Ja.
A. Bruno Ganz, Emil Devrient, Josef Meinrad. Das ist A. Antwort A.
Aha.
Antwort B. Werner Kraus, Bruno Ganz und Ludwig Devrient. C. Gerd Voss.
Oh.
Albert Bassermann und Werner Kraus.
Kannst du nochmal vorlesen, die Namen?
Ich fühle mich gerade richtig in die Schule zurückversetzt. Ich bin so froh, dass du da bist bei diesem unnötigen Spiel.
Warum ist es unnötig?
Die Fragen sind so wack irgendwie.
Naja, es ist auf jeden Fall ein bisschen aus der Zeit gefallen, würde ich sagen. Aber so ist Theater ja.
Ja.
Aber
ich sag's dann nochmal. Antwort A, Bruno Ganz, Emil Devrient, Josef Meinrad.
Also die sind es schon mal, also da meine ich, dass das alle dreimal hatten.
B. Werner Kraus, Bruno Ganz, Ludwig Devrient.
Verwechsel ich jetzt gerade was?
Also es kommt bei Antwort A, kommt einmal Emil und einmal Ludwig vor. Und bei Antwort C, Gerd Voss, Albert Bassermann, dem habe ich noch nie was gehört.
Hatte Gerd Voss den Ring?
Ich glaube schon.
Der hatte den doch auch, oder?
Ich glaube, dass der Gerd Voss dem Bruno Ganz den gegeben hat.
Ja.
Das ist nämlich so, dass der immer vererbt wird.
Mhm.
Und derjenige, der ihn hat, den Ring, schreibt in sein Testament, wer ihn als nächstes kriegt.
Ja, jetzt hat ihn
das
der
ist so eine Fanboy-Geschichte.
Ja, und jetzt hat ihn gerade der Jens Harzer.
Echt?
Ja.
Weil der Bruno Ganz schon gestorben ist.
Ja. Hatte den Gerd Voss den?
Ich glaube schon, dass der Gerd Voss den gehabt hat.
Aber ich weiß
nicht, wer Albert Bassermann.
Aber ist nur eine Antwort richtig? Steht da irgendwas?
Ja. Wer wann bisherige Träger des sogenannten Ifland-Rings. Also es geht nicht um die Reihenfolge.
Ja, ich hätte jetzt irgendwie A oder B irgendwas getippt, aber das mit dem Gerd Voss habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das finde ich ein bisschen verwirrend.
Es kann ja auch sein, dass Gerd Voss stimmt, aber Albert Bassermann stimmt zum Beispiel nicht und dann ist diese Antwort wieder hinfällig.
Boah, ich muss mich jetzt entscheiden für eine von denen.
Ja.
Das ist ja scheiße. Das kommt mir aber komisch vor, weil, okay. Ich finde es jetzt ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein, aber dann, ich hätte jetzt irgendwas bei A oder B gesagt, aber dann... Von wann ist das Spiel? Weil es kann ja auch sein, dass das da damals noch nicht so war, als dieses Spiel rausgekommen ist. Weißt du?
Dass die den gehabt haben?
Ja. Gut, dann sage ich jetzt C. Ich sage jetzt C, aber
Bruno Ganz ist nach dem Gerd Voss gestorben.
Der Bruno Ganz ist nach dem Gerd Voss gestorben.
Ja.
Vielleicht hatte den Gerd nie. Okay, wir machen jetzt einfach.
Oh, okay, gut. Du warst richtig.
Wie? Ich war richtig.
Antwort A und B. Das sind die Preisträger in chronologischer Reihenfolge. Also Ludwig Devrient, Emil Devrient, T. Döring, F. Hase, A. Bassermann, W. Kraus, J. Meinrad, Bruno Ganz. Bruno Ganz hatte Gerd Voss als Erben benannt, der aber bereits verstorben ist.
So nämlich.
Ja. Ich finde, du kriegst die Karten.
Oh, nice.
Das war richtig.
Danke.
Aus meiner Sicht.
Aber ich muss sagen, das war aber auch ein bisschen mehr Hörensagen. Also ja. an manche Namen habe ich mich natürlich erinnert, aber das mit dem Gerd...
Okay, nächste Frage. Ich fühle mich gerade wirklich zurückgesetzt in die Schule.
Warum?
Weil man sich mit so unnötigen Sachen beschäftigt.
Tobi, das ist aber jetzt direkt Bildungssystemkritik. Warum ist Schule für dich unnötig?
Naja, weil man sich mit so unintuitiven Sachen beschäftigt. Man sollte sich damit beschäftigen, wie sehr hat dann die Performance von irgendeinem Schauspieler berührt und nicht, wer diesen depperten Ring gekriegt hat.
Da gebe ich dir schon recht. Vor allem, wenn es ein Ring ist, der halt so also einzeln verlost wird. Also dann, also weißt du, ich meine, das ist ja so, als ob du mir jetzt den Ring vererbst.
Wir sollten so ein Ringspiel anfangen.
Ja, und dann immer an den nächsten besten Social Media Schauspieler vergeben. Wie nennen wir den?
Turtlenecks Ring.
Aber das ist so englisch. Theater ist ja auch immer ein bisschen so ein den Resch Riedmüller Gedächtnisring.
Ja, Resch Riedmüller Gedächtnisring. Hm. Cockring.
Stimmt, das ist die Voraussetzung. Du musst ihn über dein Geschlechtsteil tragen können. Wenn er nicht passt, dann tut mir leid. Dann reicht's nicht dafür.
Wieder zurück. Du
musst zurückgehen. Schön Body-Shaming jetzt an der Stelle von uns. Aber wir müssen das ja eh ein bisschen genderübergreifend machen, weil so ein Cockring ist ja auch dann, weißt du, was ich meine?
Ja. Gehen wir zur nächsten Frage.
Okay, passt. Welche beiden großen Dramatiker der Weltliteratur sind im selben Jahr gestorben? Alter. Ich finde, so Jahreszahlfragen sind halt heavy, ne?
Ja.
Also, wer ist im selben Jahr gestorben?
Ja.
Aischylos und Sophokles, Cervantes und Shakespeare, Tschechow und Ibsen. Ich mach nochmal langsam. A. Aischylos und Sophokles, also die Griechen.
Mhm.
B. Cervantes, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Shakespeare. Oder C. Tschechow und Ibsen, also die psychologisch-realistischen.
Tschechow und. Ich würde sagen, Tschechow und Ibsen. Antwort C.
Im selben Jahr.
Gestorben.
Okay. Antwort B.
Fuck.
Miguel de Cervantes, getauft 1547, starb am 23. April 1616. William Shakespeare, getauft? Okay. 1564, starb nach gregorianischem Kalender, 10 Tage später am 3. Mai.
Gut.
Aber ich finde das eine richtig wecke Frage, weil Shakespeare ist ja sowieso die Frage, ob es den überhaupt gab.
Ja.
Oder ob das nicht kollektiv war. Also von daher ist es für mich auch eine Frage, die ich hier mal in Klammern halten lassen möchte.
Du, es ist nach den Regeln des Theaterquiz, muss das jetzt trotzdem so sein. Nächste Frage. In welcher Stadt spielt Romeo und Julia die Geschichte des wohl berühmtesten Liebespaares seit Adam und Eva? A. Verona, B. Vulcano, C. Venezia.
A, ne?
Ist das deine Antwort?
Ich meine A.
Antwort A. Rund 20 ja. Ehrenamtliche des Club die Gil... des... Rund 20 Ehrenamtliche des Club Di Giulietta beantworten heute Briefe liebeskranker Menschen aus aller Welt, die ihre Nachrichten nach Verona schicken oder dort hinterlegen. Durchschnittlich gibt es 10.000 Einsendungen pro Jahr. Davon habe ich auch schon mal gehört. Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, aber ja, voll. Aber ich finde auch generell dieses Romeo und Julia-Ding, das ist ja, finde ich, eine mega unfaire Frage im Vergleich zu der Frage, die du gerade hattest. Also sorry, jetzt da irgendwie welche Jahreszahlen mit einer... theoretischen, na gut.
Man braucht da Kartenglück.
Ja, das stimmt.
Es steht 3-1. Du bist.
Wie viele Sitzplätze hatte schätzungsweise der bis heute noch weltweit größte Amphitheaterbau, das Kolosseum in Rom? A. 15.000, B. 50.000, C. 85.000.
Ich finde, 85.000 ist zu viel. 15 ist zu wenig. Ich sag 50.
Nice, ist richtig.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Die Arena wurde von Vespasian um 72 nach Christus erbaut, beziehungsweise bedeutend ausgebaut. Oha.
Mhm. Extrasitze.
Und war fast 450 Jahre in Betrieb. Nicht schlecht.
Ja, toll.
Ab dem 6., also wenn man jetzt bedenkt, was da drin gemacht wurde, aber trotzdem nicht schlecht.
Würdest du sagen, das ist eher Boulevardtheater gewesen, was die gemacht haben?
Im Kolosseum?
Mhm.
Es war auf jeden Fall nah an den Leuten. Ab dem 6. Jahrhundert.
Ich finde, das ist doch so ein bisschen wie TikTok von heute.
Das Kolosseum? War das TikTok der alten Römer?
Ja.
Meinst du, weil die so schnell verreckt sind da an dem Ding, wie Swipen heute geht?
Du siehst irgendwie eine Enthauptung, du siehst Katzenvideos, also die haben nur Löwen gehabt, aber
stimmt's
dann
eigentlich?
Siehst wieder irgendeine Savannen, Elefantendingens, dann wieder Enthauptung.
Und alles ohne AI.
Ja.
Damals war
die
noch
Qualität hat echt abgenommen seither.
Damals war alles besser. Gladiator, hast du den Film gesehen? Mit Russell?
Hast du den Neichen gesehen?
Mit dem, wie heißt er, Pascal?
Paul Mescal.
Mescal.
Ja.
Aber Pedro Pascal macht nicht mit.
Pedro Pascal macht auch mit. Alle machen mit.
Alle machen mit.
Denzel Washington macht mit.
Ja.
Nur wir zwei haben abgesagt.
Was ich nicht verstehe, um ehrlich zu sein, weil wenn du Pedro Mescal oder wie er heißt.
Pedro Pascal und Paul Mescal. Pedro Mescal.
Ja, wenn du die Zwillinge da mitspielen lässt, dann in der Zeit da hättest du uns auch besetzen können.
Ja.
Also entschuldige bitte. Also so. Ich finde, Denzel kannst du immer besetzen, egal in welcher Zeitspanne.
Irgendwie finde ich Denzel Washington ein bisschen pathetic teilweise.
Warum?
Weil der manchmal so in Interviews so drüber wirkt.
Tobias,
so, ich bin einfach so intelligent.
Findest du?
Ja, so wirkt er.
Reden wir über denselben Denzel?
Ja. Denzel. So, nächste Frage. Was passierte Molière bei einer der ersten Aufführungen des eingebildeten Kranken?
Ja.
Siehst du die Antwort da hinten? Du hast gerade so hingeschaut.
Ich habe gerade die Augen zugemacht. Also das ist ja jetzt wild.
Antwort A. Er erbrach sich im Publikum.
Nee.
B. Er starb. C. Er erstach unabsichtlich eine Mitspielerin.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass mir die Antwort sofort einfallen würde, wenn
ich sie sage.
Kannst du nochmal vorlesen? Also er hat einen abgestochen oder er hat...
Aber hat der da überhaupt mitgespielt? Der hat das ja geschrieben. Was passierte Molière bei einer der ersten Aufführungen des eingebildeten Kranken 1673? A. Er erbrach sich ins Publikum. B. Er starb. C. Er erstach unabsichtlich eine Mitspielerin. What the hell?
Boah, ich gehe für den Spice. Der hat einen abgestochen. Kommt C.
Gib mal. Okay, gut. Antwort B. Ach. Der große Mann der französischen Komödie erlitt einen Schwächeanfall und starb kurze Zeit später. Seitdem liegt er auf dem Pariser Friedhof Pierre Lachaise begraben, der übrigens auch die letzte Heimstätte von Theaterberühmtheiten wie Albert Camus, ja, Maria Callas und Luc Bondy ist.
Du, mir fällt schon gerade ein, dass Molière wirklich einer war, der halt auch auf der Bühne gestorben ist. Also das stimmt schon, daran kann ich mich schon erinnern.
Goddammit.
Mist.
Nächste Frage. Es steht 2-3 für Enrico Lisches.
Oh je. Übrigens, ich muss noch kurz für Denzel Washington eine Lanze brechen.
Ja.
Also das Ding ist, er ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler, mhm, weil er zum Beispiel jemand ist, der immer wieder predigt, Theater spielen. Du lernst Schauspiel nur im Theater.
Ja.
Ich kann euch auch sagen, nach Erfahrung, die ich gemacht habe, man kann es auch im Theater verlernen. Man kann auch bei zu genauem Beobachten wirklich einiges verlernen. Das nur zu dem. Aber ich
Was war der letzte Film mit dem Denzel, den du geschaut hast und der dir taugt hat?
Der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe. Boah, oh, jetzt kann ich keinen. Also, er hat die letzten drei, an die ich mich erinnern kann. Ist aber auch schon ein bisschen her, wieder war Fences.
Mhm.
Kennst du den Film?
Ja.
Basiert auf einem Theaterstück. Das ist so, ich weiß nicht mehr, welche Jahreszahl genau, aber keine Ahnung, lass es in den, boah, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so Zweite Weltkriegszeit vielleicht oder so.
Mhm.
Also es beschreibt so die Situation von Afroamerikanern in der Zeit dort in Amerika, wie sie, ich sage mal, gerade in der ArbeiterInnen-Schicht sozusagen versucht zu überleben. Und er ist Familienvater und versucht halt durchzukommen, mhm, mit seiner Familie. Und sein Sohn möchte irgendwie Baseballspieler werden. Er verbietet ihm irgendwie alles, weil er so ein strenger Dad ist.
Mhm.
Und seine Frau tut auch alles. Aber es ist so ein bisschen so eine zerbrochene Familie. Und es ist so ein bisschen so ein Zeitbild von so einer, ich sag mal, durch die Umstände und die sozialen Umstände und durch die gesellschaftlichen Umstände sehr, sehr auf den Prüfstand gestellte, traumatisierte Familie.
Mhm.
Und er baut da einen Zaun, deswegen also Fences. Okay. Er hat es auch im Theater schon mal gespielt.
Ich glaube, ich kann mir an einen Ausschnitt von diesem Stück erinnern,
mhm,
wo er seinen Sohn so fertig macht.
Genau, ja. Und das ist eine sehr starke Szene, finde ich.
Mhm.
Genau, und dann habe ich noch gesehen mit ihm, ja, gut, Training Day kennen wir, glaube ich, alle, da hat er seinen Oscar für gewonnen.
Mhm.
Nennen. Ja, und dann, wie heißt denn dieser eine Film? The Equalizer, genau, Equalizer, da hat er ja auch irgendwie diesen Action.
Ja, Dings. Vielleicht muss ich mir da mehr anschauen von ihm.
Also ich finde, Fences kann man schon empfehlen auf jeden Fall. Hast du die Gladiator geguckt mit ihm?
Nein.
Okay.
Er hat keine Zeit
gehabt. Ah, Macbeth hat er auch gemacht, da hat er auch so eine Verfilmung, hat er auch Macbeth. War okay, ich finde so Verfilmung von Shakespeare immer ein bisschen wack.
Es ist wack.
Ja. Gut, das dazu. Ich stelle die nächste Frage.
Ja.
Es gibt den Iffland-Ring und den Gertrud-Eisold-Ring.
Ja.
Eisold war richtig, ne?
Für, ja, Damen.
Genau. Den Nestroy, den Boy Gobert oder Gobert und den Fritz Kortner-Preis. Welche der folgenden Auszeichnungen ist frei erfunden? A. Der Alma-Seidler-Ring. B. Der Friedrich-Luft-Preis. C. Der Christian-Weinziel-Preis.
Das ist die nächste depperte Frage.
I'm sorry, man.
Sag's nochmal.
A. Der Alma-Seidler-Ring. B. Der Friedrich-Luft-Preis. C. Der Christian-Weinziel-Preis.
Der Friedrich-Luft-Preis, der klingt so deppert, aber wahrscheinlich gibt's den.
Also, was loggst du ein?
Ich log ein den Friedrich-Luft-Preis.
Das ist B?
Ja.
Es ist tatsächlich C.
Wah.
Weitere erstrebenswerte Ziele? Fragezeichen. Max Reinhardt, Karls Graub. Es ist alles diese ganzen Preise, ne? Wie juckt das
gut,
schon?
Gut.
Ah, jetzt packe ich wieder hier rein.
Ja. Okay, gut. Ich stehe zwar hinten, du stehst auf 3, glaube ich. Ja. Wer inszenierte die Uraufführung von Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug, eines der beliebtesten deutschen Lustspiele 1808 am Weimarer Hoftheater? A. Heinrich selbst. B. Schiller. C. Goethe. Haben Schiller und Goethe Sachen inszeniert?
Ja, Schiller hat ja seine eigenen Sachen auch teilweise inszeniert.
Haben die alle zur selben Zeit gelebt?
Schiller und Goethe, ja, die haben auch zusammen dieselben Frauen belästigt.
Wirklich?
Ja, sicher.
Und der Kleist A.
Der Kleist hatte andere Probleme. Ich glaube, der war hochdepressiv, der war wahrscheinlich heimlich homosexuell und
war damit beschäftigt, extrem lange Schachtelsätze zu kreieren.
Ja, was willst du sonst machen in der Zeit, wenn du da so eine scheiß Gesellschaft um dich herum hast? Ja, ich sag mal nochmal die Namen bitte.
Heinrich selbst?
Den habe ich keine Ahnung, wüsste ich überhaupt nicht, ob der da was mit zu tun hat. Weiter?
Na, der Heinrich Kleist hat es ja geschrieben.
Ja.
Und ob er es inszeniert hat, das ist die Frage.
Ob er es selbst inszeniert hat? Mhm.
Antwort A ist, er hat selbst inszeniert. Antwort B ist Schiller.
Ja.
Antwort C ist Goethe.
Ach so, ich habe verstanden, Heinrich selbst, so wäre der Name.
Nein, nein. Also,
Heinrich. Ich dachte mir, wer ist Heinrich selbst? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Regie gemacht hat. Ich glaube, bei dem war es nicht. Ich glaube, Schilly hat es, keine Ahnung, ich sag jetzt, nee, ich glaube, das hat er nicht selber gemacht. Schiller, weiß ich nicht, ob der nicht, weil Goethe ist ja älter als Schiller, ne?
Keine Ahnung.
Ich sag Goethe.
Gut. Das ist also Antwort C und das ist richtig.
Goethe.
Goethe, Leiter des Theaters von 1776 bis 1817, meinte, das Stück würde dem unsichtbaren Theater, das heißt der Tradition des Enthüllungsdramas, angehören und unterschätzte es von Anfang an. Die Premiere wurde ausgepfiffen und gnadenlos verrissen. Kleist selbst war nicht anwesend, forderte Goethe aber gekränkt zum Duell. Da es nicht dazu kam, verfasste er Spottverse auf den Dichterfürst.
Ja, da war Beef, der erste Beef geboren im Deutschrap. Weißt du, was ich so krass finde, wenn ich solche Sachen und Geschichten höre? Mhm. Das wurde zerrissen, auseinandergenommen, ausgebuht und so, ne? Mhm. Heutzutage
interessiert es keinen, was im Theater passiert.
Keiner mehr, also klar, manche fühlen sich vielleicht, wenn es nicht politisch korrekt genug war, für eben Theaterverhältnisse nicht politisch korrekt genug war, auf den Fuß getreten und gehen vielleicht früher oder schreiben im Notfall eine Mail oder so, weißt du? Aber so richtig, dass es einmal erzürnt oder sowas, weil die
Vor
Leute...
Vor allem, dass es die Mainstream-Medien erzürnt oder ja. Also, dass so wirklich dann in der Kronenzeitung, es hat schon einen Theaterskandal gegeben, vor 30, 40 Jahren, diesen Heldenplatz von Thomas Bernhard. Na, der Bernhard hat es geschrieben und der Peimann hat es inszeniert.
Ja.
Und da hat es riesige Aufschreie gegeben.
Ja, das war ja noch vor dem Internet. So, weil da war ja noch eine, wie soll ich das sagen, also da sind die Leute ja noch zwanghaft, mussten die ja noch teilweise ins Theater gehen.
Und dass der Kleist den Goethe zum Duell herausgefordert hat. Duell.
Ja, aber ich glaube, dass der, boah, da hat sich der Kleist aber schon, da war der wirklich sauer, weil der war, glaube ich, wirklich kein Duellant. Behaupte ich mal.
Es ist schon witzig irgendwie, aber natürlich traurig.
Und ich finde, was ich noch sagen wollte dazu, wenn du es so in die Zeit packst, dieses, stell dir mal vor, wir beide würden jetzt ein Stück machen.
Ja.
Kann ja gut sein.
Und es kommt schlecht an und dann duellieren wir uns.
Aber warum wir beide? Wir müssen doch jemand anderen, ach scheiße, wir haben es ja noch geschrieben. Naja, aber ich meine grundsätzlich, stell dir mal vor, der wäre ja der Schlimmste. Mhm. Und dann irgendwann, ein Jahrhundert später, holt sich das einer wieder her und denkt, die zwei Trottel haben ein perfektes Zeitbild gezeichnet. Mhm. Und das Ding läuft super. Mhm. Und die haben durch ihre sprachlichen, die checken erst, was wir da sprachlich gemacht haben. Die haben die Gags überhaupt erst verstanden. So.
100 Jahre später, ja, ja.
100, ja.
Und 200 Jahre später machen zwei Pfeifen ein Quiz darüber.
Ja. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Das irgendwie, ich finde, das stellt doch wieder mal alles in Frage, was so heutzutage wichtig und unwichtig ist in Kunst und Kultur.
Das stimmt.
Weil sich alles ja so ernst nimmt. Ich habe vorhin wieder so ein Schauspielprogrammheft gelesen und dachte mir, wer soll sich das jetzt angucken, Alter? Aber gut.
Ja.
Nicht in Wien, by the way. Also nicht, Wien macht ausschließlich tolles Theater. Aber nein, grundsätzlich habe ich mir dann so gedacht, irgendwie, wenn man nur Theater für sich selbst macht und das Einzige, was einen noch aufregen kann, ist, wenn es nicht genug meiner Meinung entspricht, dann denke ich mir halt auch so, Alter, da macht das doch, oh, da geht direkt das Licht an. Hast du gesehen? Mhm. Entweder will mich jemand warnen, dass ich jetzt die Schnauze halten sollte. Oder der Geist, der hier bei dir wohnt, sagt,
ja, ich sehe das ganz genau so.
Goethe? Na gut.
Nächste Frage.
Nächste Frage, Tobi. Peter Stein.
Mhm. Der Regisseur.
Klasse. Peter Stein.
War Maurer, Tischler oder Regisseur? Antwort C, Regisseur.
Peter Stein wagte sich 2000 an die erste bekannte Gesamtaufführung beider Teile des Fausts. Und wir kennen sogar jemanden, der da mitgespielt hat, du und ich.
Ja, 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 ja.
Die Zuschauer brauchten ordentlich Sitzfleisch, denn sie dauerte inklusive Pausen A, knapp 17 Stunden, B, mit kleinen Abweichungen ziemlich genau 20 Stunden, C, über 21 Stunden.
Keine Ahnung, wie soll ich das jetzt wissen? Du warst das? Du warst das, gell?
Nee, ich weiß es nicht genau.
Ein Dozent von uns hat da mitgespielt.
Ein Dozent von uns hat da mitgespielt, aber ich sag, ich könnte eine Sache ausschließen. Es würde mir zwischen zwei, würde ich tendieren.
Kannst du es nochmal sagen? Weil das wird wieder so eine Bauchentscheidung von mir und ich bin schon zwei hin. Ich will endlich einmal gewinnen. Dieses Wortespiel habe ich auch schon total verkackt irgendwie.
Du hast doch Schnapsen jetzt mit mir hier. Tobi hat mir Schnapsen, Mike. Schnapsen.
Schnapsen, ja.
Weißt du, was mir zum zweiten Mal durch dieses Spiel passiert ist?
Nein.
Ich war im Café mit meiner Freundin und haben wir wieder gespielt und ich habe dir letztes Mal schon erzählt.
Geschnapst.
Haben geschnapst.
Ja.
Und letztes Mal schon man spielt ja bis 7 Punkte oder umgekehrt. 7 Punkte musst du verlieren, kannst du
ja
aussuchen.
Ja.
Und ich war mit 6 Punkten in Führung.
Okay, also du warst auf einem Einser.
Ich war auf einem Einser und sie hat mich dann noch fertig gemacht.
Ja, das Blatt wendet sich.
Ja, und dann letztens haben wir, weil mich das so abgefuckt hat, ich bin ein schlechter Verlierer, ich stehe jetzt einfach dazu, gerade wenn ich einfach nichts dagegen tun kann, so. Und dann haben wir letztens gesagt, okay, ich habe gesagt, ich bin gereift, ich bin erwachsen geworden, es ist nur ein Spiel und wir haben es nochmal gemacht und dann stand es 6-2, also ja. Ich war auf einem Zweier. Und ich habe wieder verloren.
Wahnsinn.
Alter, und das Schlimme war, der Kellner, der dann das kannte, na, hast du schon eine Bummel? Und so sagt mir, der war eh voll lieb. Und der hat dann so gesagt, ja, denk dran, ne? Das heißt irgendwie Schneider oder irgendwie sowas, wenn ja, du dann noch.
Schneider kriegst, wenn du zweimal verloren hast.
Ja, oder wenn du halt irgendwie dann noch so irgendwas heißt, hat so einen besonderen Namen, wenn du halt so in Führung bist und dann kriegst du trotzdem noch einen auf den Sack.
Ja, ja, ja.
Und das ist mir halt zweimal passiert und er hat mir das so gejinxt, dieser Typ.
Okay.
Deswegen mach dir keinen Kopf, Tobi. Das Karma holt mich immer wieder ein. Also 17 Stunden mit kleinen Abweichungen, ziemlich genau 20 Stunden, über 21 Stunden.
Ich würde sagen, über 21 Stunden.
Geil, richtig.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Bruno Ganz spielte den älteren Faust. Die Rolle des Mephisto teilten sich 3 SchauspielerInnen. Das Gretchen spielt, oder nee, Schauspieler wahrscheinlich, das habe ich jetzt so gesagt. Das Gretchen spielte Dorothee Hartinger. Die kennen wir auch, war eine Dozentin von uns.
Ist ja Dozentin von uns
gewesen. Du hattest ja das Glück, noch mit ihr zu arbeiten, ne?
Ja, und du hast das Glück gehabt, mit dem anderen zu arbeiten.
Mit dem anderen Dozenten?
Ja.
Ja. Der hier nicht erwähnt wird.
Das finde ich brutal.
Aber er ist doch erst eingesprungen.
Er ist eingesprungen.
Deswegen.
Der hat den Faust gespielt.
Den jungen Faust.
Ja.
Für einen Eintrittspreis von 233 Euro konnte man das 15 Millionen Euro teure Projekt an mehreren Spielabenden bzw. Wochenenden miterleben.
Und wo war das? Warst du das?
Peter Stein. Der wird das in Hamburg gemacht haben, oder? Keine Ahnung. Würde ich jetzt lügen. Weiß
die
ich nicht.
Dorothee Harting, der für die Karten haben,
unbedingt.
Bitte. So genau müssen wir das.
Sorry.
Okay, 3-4.
Die Dorothee war, ist nur, ich habe leider nicht mit ihr arbeiten können. Beschreib doch mal die Arbeit mit der Dorothee. In 3 Sätzen.
Sehr fein.
Erstens.
Ich habe mit dir die Fußpflegerin Irene gemacht.
Zweitens.
Und humorvoll.
Drittens.
Nächste Frage. Wer spielte in der Uraufführung 1782 am Nationaltheater Mannheim in Schillers Die Räuber den Franz Moor? Ich hasse dieses Spiel irgendwie. Ich hab mir gedacht, das ist wenigstens ein bisschen unterhaltsam.
Ich habe einen Verdacht, wer das war.
Antwort A, Konrad Eckhoff.
Okay, ich habe keinen Verdacht, wer das war.
B, Karl Philipp Moritz. C, August Wilhelm Ifland.
Ifland.
Glaubst?
Ich glaube, der war das.
Gut, dann nimmst du also C.
C.
Jawohl, Ifland trat in zeitgenössischer Kleidung auf, obwohl Regisseur von Dahlberg, um einen Skandal zuvorzukommen. Das ist so lustig, immer diese Skandale im Theater, oder?
Ja.
Und jetzt juckt es wirklich keine Sau mehr.
Aber die Skandale sind ja jetzt woanders, in anderen Medien verteilt, ne?
Beef. Online-Beef. Die Handlung entgegen der Stückvorlage rund 300 Jahre früher spielen ließ. Schiller schrieb im Übrigen anonym und...
Ja, so geht's dann, wa?
Schiller schrieb im Übrigen anonym eine selbstkritische Rezension dazu. Das sind alles solche Diven, diese Theatermacher.
Unglaublich, Alter.
Next question.
Aber ich finde halt, das ist auch so typisch, ne? Weil ich kann es euch echt sagen, ne? Also wie viele Leute schon, wenn sie den Franz Moor gespielt haben, einen Preis gewonnen haben. Das ist irre. Das ist echt so eine prädestinierte Rolle, um einen Preis zu gewinnen. Wenn du gut inszeniert wirst, natürlich. Also es ist Wahnsinn. War ja vor kurzem auch in Bad Hersfeld. Da war ja auch so eine Art, was war das? So ein Hybrid aus Musical-Elementen.
Haben die da einen Preis gekriegt dafür?
Da vor Ort halt. Ne? Da gibt es ja auch dann so Festivals, Sommerfestspiele vergeben sich ja gerne auch selber Preise. Und was auch schön ist, finde ich eine schöne Geste tatsächlich. Und der den Franz gespielt hat, hat den Preis natürlich gewonnen.
Mhm.
So.
Ja.
Ja. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Okay, nächste Frage.
Achso, ich komme zurück.
Das weißt du. Gut. Das weißt du.
Ich hoffe es.
Wie heißt die spezielle Dienststelle des Arbeitsamts? Ich habe die Frage noch nicht gelesen, ich habe nur die Antworten gelesen, ich wusste nicht. Also no pun intended. Wie heißt die spezielle Dienststelle des Arbeitsamts, an die sich arbeitslose Schauspieler in Deutschland wenden? Darum geht es eigentlich.
Ja.
A, ZAV, B, ZBF, C, ZAA.
Okay, Antwort A.
Und es ist falsch. Nee, A. Seit 2007 heißt die vormals ZBF, wo es hätte falsch sein können.
Oh Gott.
Uiuiui. Falls Bedarf. Es gibt ja, komm, lass mich
mal. Okay. Das ist so bezeichnend, dass das A zu dem Theaterquiz dazugehört.
Arbeitsamt.
Das arbeitslosen Schauspieler-Ding.
Du, Tobi, ich habe noch eine Frage zu den Skandalen. Ich finde das Skandalthema schon spannend, weil es ist ein Motiv im Theater. Mhm. Gibt es so einen Skandal, der dir... Also auch den Spice gibt, wo du sagst, also hast du das auch manchmal, dass du bei Skandalen hängen bleibst und dann halt Guilty Pleasure dich das dann doch interessiert?
Der einzige Skandal, von dem ich weiß, ist dieser Heldenplatz-Skandal.
Ich meinte jetzt allgemein heutzutage. Heutzutage vielleicht.
Ach so.
Gab es da vor kurzem was, wo du hängen geblieben bist?
Naja, ist ja immer die Frage, was man als Skandal so sieht. Aber was ich schon skandalös finde, ist, dass zum Beispiel Nura.
Ja.
Nach dem 7. Oktober und nachdem dann Israel ziemlich tough da vorgegangen ist in Gaza,
ja.
Free Palestine-Parolen von sich gegeben hat,
ja.
Und dann instant ausgeschlossen worden ist von Joko und Klaas,
das hat sie jetzt gepostet.
Springer, ja. Und so weiter und komplett gesilenced worden ist. Und dann jetzt im Sommer hat es einmal so einen Sammelbrief gegeben, wo mehrere Kunstschaffende unter Anführungszeichen sie geäußert haben und sie dann jetzt nochmal ausgepackt hat und irgendwie Jan Böhmermann und den Olli Schulz und diese ganzen outgecallt hat dafür, dass sie sich so fallen haben lassen.
Ja, ja.
Das, ich finde, da hat sie komplett recht, ist auf der richtigen Seite der Geschichte und ich finde es extrem verlogen von den anderen. Das ist jetzt kein Skandal. So,
es hat mit Spice, doch.
Es hat schon Spice, aber ja. Skandal hat, finde ich, auch oft so was sehr Belangloses und das finde ich überhaupt nicht belanglos. Also das finde ich auch richtig, weil es eben, oder ich finde es zu Recht spannend oder ich verstehe, warum ich das spannend finde.
Genau, ja, voll. Das ist genau, was ich meine, weil jetzt war ja zum Beispiel auch darauf bezogen, zwei Dinge. Einmal, ich glaube, das zweite habe ich schon vergessen. Ich sag mal auf jeden Fall das eine, was mir eingefallen ist.
Ja.
Da war doch auch mit Jan Böhmermann. Der hat doch da irgendwie so einen Kunst.
Ah, diese Schmähkritik an Erdogan.
Na, das ist schon viel länger her. Nein, auch darauf bezogen, auf das Thema. Kennst du den Rapper Chefcat?
Na.
Der wäre eingeladen gewesen in so eine Veranstaltung, so eine Kunstveranstaltung, die der Böhmermann machen wollte.
Mhm.
Und dadurch, dass er sich sehr pro Palästina ausgedrückt hat, aber halt auch, ich glaube, so ein T-Shirt hatte, wo, ich glaube, dann die Landesgrenzen, es gibt doch so ein bestimmtes T-Shirt, wo irgendwie die Landesgrenzen irgendwie...
Von einem gewissen Jahr quasi, die Landesgrenzen.
Ist das so? Ich weiß es nicht. Aber es gibt da so ein ganz berühmtes T-Shirt, wo halt eher pro Palästina die Landesgrenzen ausgedrückt sind und ich glaube, da fehlt dann Israel. Ich bin mir nicht sicher.
Okay, verstehe.
Irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Und irgendwie wurde er damit gesehen oder so und deswegen wurde er ausgeladen.
Ja.
So. Und jetzt haben sich viele andere KünstlerInnen, die halt auch eingeladen wären, jetzt auch verabschiedet von der Veranstaltung von Jan Böhmermann.
Mhm.
Das war jetzt auch ganz aktuell und finde ich in dem Zusammenhang mit der Nura ganz interessant, was so eine, was einfach diese Thematik angeht.
Mhm.
Und was war dann noch? Und eine andere Sache, weil das auch irgendwie zusammenpasst, was so Meinungen und Meinungsänderungen angeht.
Mhm.
Und zwar, es gab ja diesen Skandal, gerade als dieses Harry Potter Game Hogwarts Legacy rauskam mit der J.K. Rowling.
Mhm.
Und jetzt vor kurzem gab es ein Emma Watson-Interview.
Aha.
Hast du es mitbekommen?
Na.
Und zwar war das so, dass sie dann gefragt wurde zu ihrer Beziehung zu J.K. Rowling nochmal. Und dann hat die Emma, wollte dann so wie sagt man, wenn man so verzeihend ist, weißt du, wenn man so...
versöhnlich.
Versöhnt, danke. Aha. Wenn man so, wollte so versöhnliche Worte äußern. Und sie hat sie immer noch in ihrem Herz. Und es ist so mütterlich und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dann hat J.K. aber gesagt...
Ich bin nicht deine Mutter.
Pass mal auf, mein liebes Fräulein. Sie war richtig sauer und hat erstmal einen fetten Text rausgehauen, wo sie gesagt hatte, so, ich sag jetzt mal wirklich Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, während Emma macht jetzt einen auf so, Während sie J.K. Rowling die ganze Zeit eben kritisiert hat und freigegeben hat zum Abschuss moralisch, für wo sie ihre Äußerungen da hatte, macht jetzt einen auf moralisch erhöht, während sie eigentlich von einer Rolle lebt, die J.K. geschrieben hat, als sie in Armut gelebt hat, und hat jetzt erstmal so ganz klar gesagt, diese Freundlichkeit, die du mir da jetzt entgegenbringst, die nehme ich auf gar keinen Fall an, nach allem, was passiert ist. Und ich finde, jetzt mal unabhängig davon, ob man sie für ihre Aussagen kritisieren kann oder nicht,
ja,
finde ich das auch, wie soll ich sagen, sie bleibt da standhaft, die J.K. Rowling. Sag ich ganz ehrlich. Weil wenn du da so durch das durch musst, was du dir da eingebrockt hast, und dann auf einmal, dann wo es nicht mehr on vogue ist, sozusagen auf dich loszugehen, dann zu sagen, okay, eigentlich habe ich sie noch lieb, sage ich dir ganz ehrlich, finde ich auch schwierig. Also ich verstehe den Unmut in dem Zusammenhang. Würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber dann wäre wieder ein anderes Thema, warum war das alles so? Warum muss man sich, also was war genau die Thematik? Da müsste man nochmal eine eigene Podcast-Folge mit der JK machen. Das würde mich mal in den Kommentaren interessieren. Leute, was haltet ihr davon zu der Thematik? Würdet ihr noch Medien konsumieren von einer Person, die so in der Kritik stand wie der JK? Nach den Aussagen? So, das ist erstmal nur dahingestellt.
Ja.
Ja. Nächste Frage?
Ich bin dran, oder? Ich glaube schon. Wie heißen die Schauspieler, denen das Stück Ritter Dene Voss von Thomas Bernhardt gewidmet ist? Mit vollem Namen. Gerd Ritter, Kirsten Voss, Ilse Dene.
Nein.
Ilse Ritter, Kirsten Dene, Gerd Voss.
Ja.
Ilse Dene und Gerd Voss.
Nee, B.
Das Stück wurde 1986 von Klaus Peimann bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Ilse Ritter, Kirsten Dehne und Gerd Voss spielten die Hauptrollen. Gratuliere, Rico.
Ja, auch eine sehr einfache Frage. Tut mir leid.
Nächste Frage.
Du bist dran. Die Vorstellung begann 7:30. Als ich, okay, pass auf, Zitat.
Ja.
Anführungsstriche. Die Vorstellung begann 7:30. Als ich um 9:30 auf die Uhr schaute, war es 8:30. Von wem? Fragezeichen. A. Alfred Kerr. B. Hans Liebstöckel. C. Kurt Tucholsky.
Keine Ahnung, aber Kurt Tucholsky ist mir sympathisch, deshalb nehme ich C.
Okay, die Vorstellung begann 7:30. Als ich um 9:30 auf die Uhr schaute, war es 8:30. B. Hans Liebstöckel. Jurastudent. Und am Konservatorium Wien hat er Geiger gelernt.
Na.
Ja, da ist er.
Wahnsinn, das hat voll viel mit uns zu tun.
Schon ein bisschen.
Ja. Tja. Trotzdem kriege ich die Karten nicht. Nächste Frage. Warum überwarf sich Eugene O'Neill?
Hast du mal was von ihm gespielt? Oder?
Unter anderem eines langen Tagesreise in die Nacht, Trauer muss Elektra tragen, letztendlich mit seiner Tochter. Also die Frage ist, warum überwarf sich Eugene O'Neill letztendlich mit seiner Tochter?
Mhm.
Beef. Theaterbeef.
Nice, das wieder.
A. Sie spielte in einem seiner Stücke und deshalb. B. Sie heiratete Charlie Chaplin. C. Sie stritt die Vaterschaft ab.
Nochmal. Wie heißt die Frage?
Eugene O'Neill. Warum überwarf sich Eugene O'Neill letztendlich mit seiner Tochter? A. Sie spielte in einem seiner Stücke. B. Sie heiratete Charlie Chaplin. C. Sie stritt die Vaterschaft ab.
Also da finde ich ja, A und C machen ja gar keinen Sinn. Also warum soll man sich darüber streiten? Also weil da wäre der Streit ja schon davor gewesen, weißt du? Oder, also entweder das eine braucht...
Was ist das Problem, wenn man Charlie Chaplin heiratet?
Nein, das kann ich mir schon vorstellen. Wieso? Ich finde, in so einer typischen Konstellation, wenn du sagst, der Vater mag den Schwiegersohn nicht.
Ja.
Nicht B.
Du sagst B?
Ja.
Dann ist es richtig. Der deutlich ältere Charlie und seine bereits dritte Ehefrau Oana O'Neill hatten 8 Kinder. Ja. Eines davon hieß Eugene. Und nebenbei, ihre Enkelin Oana Castilla starb in Game of Thrones als Talisa Stark, den vielleicht grausamsten Tod der Seriengeschichte.
Naja, ist es die Red Wedding, die da jetzt gemeint wird? Finde ich jetzt, also da gab es noch heftigere Tode. Allein wie Robert Stark verreckt ist, war nochmal, dem haben sie, Trigger Warning, fettes Trigger Warning, dem haben sie den Kopf abgeschnitten und dann den Kopf von seinem Wolf auf ihn auf den Körper aufgesetzt. Also finde ich schon schlimm.
Ich finde Game of Thrones war eine tolle Serie.
Ja, jetzt, wo ich mich wieder dran erinnere an den Tod, finde ich auch, das hat wirklich was gemacht.
Der deutlich ältere Charlie und seine bereits dritte Ehefrau Oana O'Neill hatten 8 Kinder, eines davon hieß Eugene. Oh, deshalb, also weil das dann inzestuös war, überlegt einmal, Warum überwarf sich Eugene O'Neill letztlich mit seiner Tochter? Die Antwort ist, sie heiratete Charlie Chaplin. Der deutlich ältere Charlie und seine bereits dritte Ehefrau Oana O'Neill hatten 8 Kinder. Eines davon hieß Eugene.
Hä?
Das heißt, Eugene O'Neill ist das Kind von Charlie Chaplin.
Nein, hä, Quatsch. Tobi, was?
Das lese ich doch jetzt raus.
Gib mal her, das lese ich. Das, was? Der deutlich ältere Charlie und seine bereits dritte Ehefrau Oana. Der deutlich ältere Charlie und seine bereits dritte Ehefrau Oana. Das sind die beiden. Hatten 8 Kinder. Eines davon hieß Eugene. Ja, die haben einfach nur ihr Kind nach Eugene benannt. Die beiden. Oana ist doch die Tochter von Eugene. Du kannst doch nicht die Mutter deines Vaters sein. Tobi. Du kannst nicht die Mutter deines Vaters sein.
Achso, die Tochter hast du, Oana.
Ja, ich gehe davon aus. Sie ist die Einzige, die namentlich nicht erwähnt wird. Warum sollte man jetzt...
Achso, ja. Gut, die Karten kennt ihr.
Danke. Die Inzest-Karte.
Nehmen Sie diese dreckige Karte. Ich habe 4 Karten. Du hast 2, 4, 6 Karten. Naja. Gut, geht schon weiter.
Das kriegst du raus. Worunter leidet denn Hamlet, die Hauptfigur eines der meistgespielten Stücke William Shakespeares, nun eigentlich wirklich?
Migräne. Nein, das ist auch nicht.
A, an, ach, vielleicht kriegst du es doch nicht raus. A, an seinem Umfeld.
Ja.
B,
ja,
an einem Mutterkomplex, an Wahnvorstellungen und Rachsucht.
Ja.
C, an Wahnvorstellungen, Selbstmitleid und Verlustängsten.
Ich würde sagen B.
Kannst du begründen?
Aber ich finde, alle drei sind doch richtig. Was ist?
Ja, genau, das steht ja auch drauf. Richtig, ist richtig, du hast es genau richtig.
Geil,
Antwort A, B und oder C, Fragezeichen.
Oh Gott.
Freilich gibt es darauf keine kanonisierte Antwort. Der Duden
kanonisierte
erklärt.
Antwort.
Ja.
Dieses Spiel schreit so sehr nach Klugscheißertum.
Ich finde, dieses Spiel schreit nach Mobbing.
So. Mobbing durch Wissen. Aber gut, dass ich die Karten jetzt endlich habe. Welche revolutionäre Tat begeht Nora am Ende des gleichnamigen Stückes von Henrik Ibsen?
Oh fuck, das müsste ich jetzt wissen.
A. Sie erhebt sich über den Dramatiker. B. Sie verlässt ihren Mann. C. Sie verlässt ihre Kinder. Welche revolutionäre Tat begeht Nora am Ende des gleichnamigen Stückes von Henrik Ibsen? Also das Stück heißt Nora oder ein Puppenheim, so
ja,
wie ich das in Erinnerung
habe. Naja. Hä? B und C? Sie verlässt ja beide.
Sie erhebt sich über den Dramatiker. B. Sie verlässt ihren Mann. C. Sie verlässt ihre Kinder.
Die mussten das Stück sogar umschreiben, weil sie das nicht wollten, weil Nora zu feministisch war.
Okay.
Das heißt,
also du sagst alle drei?
Nee, nicht alle drei. Also A ist ja irgendwie weird, kann sein, aber sie erhebt sich, kann es ja nicht. Aber halt B und C auf jeden Fall.
Naja, wenn es am Schluss irgend so einen Monolog gibt, wo Nora...
Nee,
die Person, die es geschrieben hat, so na, veräppelt. Dann?
Gibt's nicht. Es gibt nur, dass sie halt eigentlich ihre Familie verlässt, aber den Schluss wollten die nicht haben, deswegen musste er es umschreiben.
Okay, gut. Du sagst also BC.
Theoretisch ja.
Final?
Mhm.
Richtig. Sie verlässt ihren Mann, ohne an ihre Kinder zu denken. Die deutsche Erstaufführung in Hamburg 1880 wich deutlich von der Textvorlage ab. Nora blieb unter Wahrung der damals vorherrschenden Wertvorstellungen der Kinderweg.
Alter, ich weiß wirklich ein bisschen was von dem Scheiß, merke ich gerade.
Ja.
Und das alles nur wegen einer Arbeit.
Hier, was war das, diese Arbeit?
Ich habe ja an der Schauspielschule in Salzburg, an einem Theater angeknüpft ist, unterrichte ich ja auch Monolog und so weiter, auch ja, vor kurzem Szene, aber Monolog auch, und da habe ich mit einer Schülerin oder Studentin sozusagen diesen Monolog oder einen Monolog aus dem Stück gearbeitet.
Mhm. Und da habt ihr diese ganzen Background-Infos rausgearbeitet.
Ja, sicher.
Wahnsinn.
Das ist total interessant. Also generell diese ganze Zeit, auch vom Spiel, vom Schauspiel her.
Weil, also die haben ein Stück, also das Original vom Henrik Ibsen war zu feministisch, weil sie dann am Schluss geht.
Der Schluss
und dann
war
haben sie es nochmal abgeändert, dass sie wegen den Kindern bleibt.
Ja.
Krass.
Im Grunde ja. Im Grunde durfte sie dann nicht gehen. Ja.
Das ist halt jetzt wirklich vorbei, dass man so Geschichten zu skandalös findet, oder?
Ich glaube, ich finde die Formulierung richtig. Ich finde die Formulierung, es ist vorbei, dass man Geschichten zu skandalös findet, weil keiner mehr eine richtig gute, skandalöse Geschichte schreiben kann.
Weil das tot ist quasi.
Weil es keiner mehr kann, behaupte ich. Ich glaube, das, was sie jetzt machen, um zu provozieren, ist halt, dass sie, ich glaube, Formate schaffen wollen, performative Quatsch machen wollen, Videoaufnahmen irgendwo noch hinrotzen, weil es reicht ja nicht, dass Leute spielen, egal. Und ich glaube, dass sie halt alles versuchen, um zu provozieren, außer mit einer guten Geschichte. Mhm. Das, glaube ich, ist echt das Problem.
Okay.
Das ist mein Take.
Das ist dein Take. Na ja, gut. Bitte, nächste Frage.
Oh, interessant. Mal gucken, ob du das weißt. Lilion, das berühmteste Stück des ungarischen Dramatikers Ferenc Molnár, keine Ahnung, ob ich das richtig gesagt habe, wird gern und oft auf deutschen Bühnen aufgeführt.
Ja.
Wer hat das übersetzt? A. Arthur Schnitzler, B. Alfred Polgar, C. David Hayek. Oder Hayek?
Hayek?
Na, H-A-E-K. Hayek?
Keine Ahnung. Ja, der Einzige, den ich kenne, ist der Schnitzler.
Ja, aber der ist Österreicher.
Ja, ja, darum kennen.
Ja.
Wir kennen uns alle.
Aber ich finde, da kann man ein gutes Ausschlussszenario machen.
Ja, weil der Tscheche ist, oder was? Der das Original geschrieben hat.
Ungar. Ja.
Naja, gut. Könnte schon sein, dass der Schnitzler Ungarisch kann.
Ich hätte es andersrum gedacht. Würdest du einen Österreicher einen deutschen Text übersetzen lassen? Also ins Deutsche übersetzen lassen? Frag dich ehrlich. Tobi, ich frag dich jetzt.
Sag nur mal, wie die anderen zwei hassen.
Arthur Schnitzler, Alfred Polgar und David Hayek.
Gut, dann sage ich Hayek.
Schade, B wäre es gewesen.
Arthur Schnitzler?
Nein, B ist Alfred Polgar. Aber mit Schnitzler war ich schon mal korrekt, dass es nicht
war. Okay, gut.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, warum.
Naja, aber ich finde, ein Grund, warum du es nicht wissen konntest, war, die österreichische Premiere war 1912 im Theater in der Josefstadt. Also,
warum kann ich das dann nicht wissen?
Welches Theater in Wien hast du mehr als das Theater? Das stimmt überhaupt nicht. Grüße gehen raus an alle Kolleginnen, die hier zuhören. Das ist dein Lieblingstheater.
Um Kolleginnen ist ja da nie gegangen.
Das stimmt allerdings.
Es geht darum, dass da schon seit 100 Jahren ein Intendant ist, von dem, ich glaube aber, wir beide nicht sonderlich viel halten. Oder nur ich.
Ich kenne ihn nicht.
Ich kenne aber auch nicht, ich kenne nur Geschichten.
Ja, ich kenne auch nur Geschichten.
Und ich finde es generell schon mal sass, wenn jemand 30 Jahre lang an einem Theater Intendant ist.
Findest du, gerade in so einem demokratischen Raum wie dem Theater, da ist es doch total verständlich, dass eine einzige Person 30 Jahre lang über Arbeitsplätze und etc. bestimmen darf. Aber gut.
Wie heißt der nach dem christlichen Kanon benannte Schutzpatron der Bühnenkünstler? I didn't know that we have that. Okay. A. Alexios von Edessa.
Alter.
B. Judas Thaddäus. Und C. Genesius von Rom. Wie heißt der nach dem christlichen Kanon benannte Schutzpatron der Bühnenkünstler? Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich wahrscheinlich B. Judas Thaddäus
nehmen. Nee, ich würde nicht Judas Thaddäus nehmen. Das klingt
der der Schutzpatron der Bühnenkünstler ist.
Na, sag mal nochmal alle Namen, bitte.
A. Alexios von Edessa.
Das
B. Judas Thaddäus. C. Genesius von Rom.
Ich weiß nicht warum, aber Genesius spricht mich irgendwie an. Machen wir C.
Während einer Vorstellung soll Genesius eine gespielte Taufe plötzlich als echte empfunden haben, weil ihm Christus selbst erschien. Daraufhin soll er der Legende nach den anwesenden Kaiser zu bekehren versucht haben, woraufhin er enthauptet wurde. Alexios von Edessa ist Schutzpatron der Bettler, Judas Thaddäus, der für aussichtslose Anliegen.
Das wäre dann wohl meiner.
Gratuliere. Dein Spiel ist sehr aussichtsvoll.
Aha. Gut, nächste Frage.
Nächste Frage, und ich würde sagen, wir machen jetzt nur zwei letzte Fragen.
Okay, dann machen wir das so. Dann, okay, passt.
Weil wir sind dann schon über der Zeit.
Okay.
Hast du nur irgendwas, was du den Menschen mitgeben willst? Weil ich würde dann quasi mit diesen zwei Fragen enden.
Leute, gebt uns mal den Spice. Gebt uns mal in die Kommentare rein, worüber wir mal uns Gedanken machen sollten, worüber wir mal reden sollten. Gebt uns mal in die Kommentare rein Texte, die wir mal lesen sollen für euch. Ja, weil das ist ja auch eine Kategorie, die wir jetzt immer aktiver einführen wollen. Wir hatten jetzt spicy Erotiktexte von Tobias Resch selbst herausgesucht. Dann hatten wir schon mal einen Entspannungstext. Da wollen wir vielleicht auch mal wieder hinkommen. Dann hatten wir auch so kleine literarische Schmankerl, die ich rausgesucht habe. Und vor kurzem auch einen ChatGPT-Text. über Verschwörungen. Aber wir können uns auch gerne anderen Thematiken widmen. Also bitte immer her damit.
Sehr gut.
Gut, Frage an dich, Tobias. Welches monumentale Stück ist noch nie komplett aufgeführt worden? A. Faust 2 von Goethe.
B. Naja, Peter Stein hat das ja inszeniert.
Aber Faust 1.
Nicht beide?
Ach, ging es darum?
Was? Ich glaub, deshalb hat es ja so lange gedauert, oder?
Ja, ich glaube, Faust 1 kannst du auch
einen ganzen Tag brauchen. Okay, gut, sorry.
Aber hey, merkt, will dich jetzt nicht beeinflussen. Das wär meine Trap jetzt gewesen, darauf wäre ich jetzt reingefallen. Mhm. Das heißt nicht, dass du dieselben Fehler machen musst wie ich. B. Heinrich der VI., Teil 1 bis 3 von Shakespeare. C. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus.
Die Frage ist, welches Stück noch nie ganz aufgeführt worden ist.
Welches monumentale Stück ist noch nie komplett aufgeführt worden?
Ich muss wieder Bauchentscheidungen treffen. Antwort C.
Sehr gut, ist richtig.
Geil.
Karl Kraus im Vorwort. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ja, ich kann das nicht. Hier.
So. Danke. Danke sehr. Ich freue mich sehr über diese Karten. Ich habe jetzt 2, 4, 6 richtige.
Hier sind eh voll viele richtig.
Und wie viel hast du? Ich glaube 8, oder?
9.
Wow. Jetzt schon 9. Und jetzt nur die letzte Frage.
Ist es die letzte? Ja. Mhm.
Was steht auf der Rückseite des Grabsteins Harald Junkes? A. Wer dem Publikum immer nachrennt, sieht nur dessen Hinterteil.
Mhm.
B. Der wahre Schauspieler ist von der unbändigen Lust getrieben, sich unaufhörlich in andere Menschen zu verwandeln, um in den anderen am Ende sich selbst zu entdecken. C. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung.
Ja, C ist doch Reinhard, oder?
Ich glaube A, wobei der sein Kind in das Kästchen gepackt.
Aber das auch von dem. Ich glaube, das C ist Max Reinhard.
Das zweite Zitat ist irgendwie lame.
Findest du?
Nicht, dass das auf sein.
Ich finde B ist richtig schön.
Der wahre Schauspieler ist von der unbändigen Lust getrieben, sich unaufhörlich in andere Menschen zu verwandeln, um in den anderen am Ende sich selbst zu entdecken.
Ja, das nennt man Empathie, Tobias.
Nein, das möchte ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben.
Aber ich
was glaub, möchtest du auf deinem Grabstein stehen haben?
Oh, gute Frage. Er hatte ein sehr, sehr langes Leben und ist dann mit über 100 Jahren besoffen und glücklich von seiner Yacht gefallen.
Hm. So, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Shoutouts. Turtlenecks for life oder sowas.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde irgendwie so Dinge über sich selbst zu sagen, ich lasse lieber die anderen und meine Taten für mich sprechen, Bro.
Ja.
Ich sag B, weil das schön ist.
Gut, und das ist richtig, Rico.
God damn it!
Du hast 10 Antworten richtig. Harald Junke verbrachte aufgrund einer Amnesieerkrankung seine letzten 3 Jahre in einem Pflegeheim in der Nähe Berlins. Er starb 2005 im Alter von 75 Jahren und ist in Berlin begraben. Die Zitate auf der Vorderseite sind übrigens alle von Max Reinhardt. Ja, das heißt, wir haben es richtig identifiziert.
Hä, kann ich nochmal haben? Und warum sind dann alle Zitate von der Vorderseite? Ach so, nee, weil es steht aus einem, jetzt check ich das. Das war das Ding. Ja, okay. Ja, okay, dann passt das ja so für mich. Dann habe ich trotzdem was trotzdem richtig.
Gratuliere, Rico, du hast gewonnen.
Ja.
Du hast dieses Spiel des Lebens gewonnen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile in einen tiefen Schlaf eingedrungen. Und verabschiede mich fürs Erste. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
Ja, hoffentlich.
Enrico.
Ja.
Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, gell?
Ich komme wieder tatsächlich.
Gut.
I bring the spice.
Trotzdem du da jetzt fast eingepennt bist.
Überhaupt nicht, Tobi. Warum bist du selbstkritisch? Ich hatte meinen Spaß. Leute, komm eins in den Chat, wenn ihr auch Spaß hattet.
Schöne Woche, ihr Lieben.
Kuss, Kuss.
Baba.